Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 9. Mai 2022. Der Mai, der lustige Mai und neben mir der lustige Andreas. Guten Morgen.
Ja, und immer so fröhlich. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Chabadü, Chabada. Gut, also wir haben heute einen schönen Tag. Die Sonne scheint aus allen Knopflöchern. Der See changiert in einem Himmelblau, logisch. Der spiegelt nämlich gerade den Himmel wieder, der See. Und es ist wirklich interessant. Vorne fast glatt wie ein Ententeich. Wirklich spiegelig. Und hinten noch ein bisschen rauer, ein bisschen dunkler. So ein bisschen Schattierungen. Wunderbar. Wir erwarten jetzt die Tage, endlich den kommenden Sommer mit bis zu 20 Grad Temperaturen. Also das geht ja hier immer relativ flott vom Winter in den Sommer über. Der Frühling ist eigentlich immer nur ganz kurz, dauert ein paar Tage und dann war es das schon wieder.
Ganz genau. Also die Osterglocken blühen jetzt bei uns, die Tulpen kommen gerade. Nur, dass ihr mal wisst, in welchem Stadium wir uns im Gegensatz zu euch befinden. Aber Andreas hat es gerade gesagt, dieses Blühen, das dauert ein paar Tage und dann ist es hier 20, 25 Grad warm und der Sommer ist da. Und in den rauschen wir jetzt denn dann direkt hinein. Ihr Lieben, wir haben heute lange überlegt, es ist ja immer wichtig, was ist der Aufmacher? Und normalerweise würden wir uns jetzt nach den öffentlich-rechtlichen und anderen Mainstream-Medien dirigieren lassen, dann würden wir natürlich mit dem 9. Mai, der 9. Mai-Feier in Moskau, dem Ukraine-Krieg, dem Wiedergeben von Talkshows, wo man sich anfetzt und wo man unfreundlich gegeneinander wird, beschäftigen. Machen wir aber nicht, weil wir kommen zwar zu diesen Themen heute, aber wir beide haben uns vorhin bei unserem ersten Kaffee überlegt und gesagt, sag mal, was passiert hier eigentlich? Wir haben jetzt 2 Jahre Mikrobe gehabt und diese Mikrobe hat ja alles mit sich gebracht, beziehungsweise wurde ihr das ins Schlepptau gehängt, dass also totalitäre Maßnahmen, wie es sie zuvor nie in der westlichen Zivilgesellschaft gegeben hat, plötzlich eingeführt wurden und die Menschen unter Zwang gesetzt wurden und Verbote bekommen haben und am Anfang zu zigtausenden auf die Straße gingen und so langsam aber sicher dieser Frosch im Topf aber erwärmt wurde und irgendwann gar nicht mehr so richtig gemerkt hat, wie heiß ihm eigentlich der Hintern inzwischen geworden ist. Und dieser Ukraine-Krieg, der viele Aspekte hat, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, der scheint wie eine Art Ablösungsszenario zu sein. Es redet ja kaum noch einer über die Mikrobe. Auch Karl Lauterbach ist ja irgendwie verstummt. Vielleicht ist er auch schon im Sommerurlaub, das wissen wir alles nicht. Und man spricht jetzt nur noch über den Ukraine-Krieg. Worüber man gar nicht spricht, Andreas, das sind zum Beispiel die Pläne der WHO, die jetzt ein globales Gesundheitssystem installieren will. Und globales Gesundheitssystem heißt, es gibt nur eine einzige Zentrale auf der ganzen Welt, wo denn dann alle Entscheidungen für jedes einzelne Land getroffen werden können, und zwar über Nacht. Das heißt also, über Nacht kann man von da dann bekannt geben, ihr müsst jetzt alles dicht machen, Null-Covid-Strategie wie in China zum Beispiel, und das müsst ihr alles einhalten. Und worüber wir, und das wird dann gleich auch eins der ersten Themen sein, dann natürlich auch sprechen müssen, was ja hier im Windschatten während des Säbelrasselns läuft, ist natürlich die Transformation. Andreas, ist der Ukraine-Krieg die neue Mikrobe?
Ja, das denke ich mal schon. Ich meine, man kann ja wirklich nur noch staunen, mit welch einer Akribie hier eine Orchestrierung einer hybriden Führung gegen die gesamte Menschheit durchgezogen wird. Das ist schon wirklich für mich kaum noch nachzuvollziehen. Und das hat ja nicht erst jetzt angefangen, jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, sondern wenn wir zurückgehen, seit wir 1980 die sogenannte konservative Revolution hatten, wo der Reichtum hervorgebracht wurde, woraus dann die tatsächlich großen Oligarchen herauskamen, mit Oligarchen interessanterweise verbindet man immer irgendwelche russischen reiche Leute, die übrigens meistens quer mit Putin stehen und trotzdem werden sie enteignet. Das finde ich auch immer interessant, denn die Oligarchen, die Reichen sind ja, als Putin kam, damals mehr oder weniger geflüchtet nach Europa, haben dann Chelsea gekauft und wen auch immer da, die großen Fußballvereine, und sind dann da im Reichtum irgendwo gelandet. Aber es wird immer mit Russland in Verbindung gebracht und nicht zum Beispiel mit der Bill & Melinda Gates Stiftung, denn das ist ja auch eine Oligarchie, die aus der konservativen Revolution der 80er Jahre herausgegangen ist. Und wenn beispielsweise ein Bill Gates sich maßgeblich in die WHO einkauft, das heißt mehr oder weniger die Weltgesundheitsorganisation mehr oder weniger übernimmt, dann fragt man natürlich, wenn man weiß, dass diese Gesundheitsorganisation die Weltpolitik verbindlich befehlen soll, dass es hier schon um eine Dimension geht, die ungewöhnlich ist. Und interessanterweise redet niemand darüber, sondern es finden mehr oder weniger nur eine ganz bestimmte westliche Darstellung statt, als würde alles andere nicht existiert sein. Und dadurch sind wir natürlich auf einem Auge blind und können uns überhaupt kein wirkliches Bild machen. Und deshalb gibt es auch so wahnsinnig viele Fehlinterpretationen. Wie ich immer sage, dieser Begriff, dieser Echokammer, in die man sich hineinbringt. Ich gucke mir an, vorhin zum Beispiel wieder in den Medien, hier über ZDF, Öffentlich-Rechtlichen, die einzelnen Mitarbeiter sich da geäußert haben. Ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich auch noch mit rannehmen. Ach so, das war wirklich hochspannend, wie Mitarbeiter gesagt haben, das kann nicht wahr sein, dass die Objektivität auf ganzer Ebene in den öffentlich-rechtlichen Medien einfach nicht mehr vorhanden ist. Und da wurden wirklich interessante Beispiele auch mal benannt, wie man dann versuchte, mit Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, ja, es gibt doch auch noch andere Perspektiven, die man mal mit reinbringen könnte. Aber all diese Dinge werden eben halt weggebügelt, weil die führenden Medien sich in ihrer eigenen Echokammer mittlerweile inhaftiert haben oder in einer Art Quarantäne gebracht haben, in eine geistige Verstandesquarantäne. Das heißt, sie sind mehr oder weniger interniert und wollen die Wahrheit und die Scheuklappen auch gar nicht mehr abnehmen. Und das sind schon erschreckende Maßnahmen, dass die Mitarbeiter von den Öffentlich-Rechtlichen dann die Möglichkeit haben, anonym ihre Meinung zur Thematik der öffentlich-rechtlichen Medienausrichtung eben halt zum Besten zu gehen. Das ist schon interessant, dass man das anonym machen muss, weil man sonst Angst hat natürlich vor Repressalien, wenn man es offen unter seinem Namen macht. Dann fliegt man natürlich raus. Also das sind schon gewaltige Entwicklungen und wir können heute natürlich schon sagen, wenn wir die Scheuklappen ein bisschen runterfahren, dass es vermutlich nicht um die Ukraine geht, sondern um weitaus größer gefächerte Zusammenhänge einer Orchestrierung, die hier gerade läuft. Das ist WHO, das ist im Prinzip auch die Abschaffung Europas und deren Industrie. Ich meine, da braucht man wirklich kein Abitur für, um das festzustellen. Und natürlich die große WEF-Agenda unter der Zuhilfenahme der entsprechenden, ich sage aus meiner Sicht extremistisch wirkenden Funktionäre, die sogar so weit gehen. Was heißt wirken? Sie sind extremistisch, wenn einer zum Beispiel Gott ablehnt, und das hat dieser Harari gemacht, der sagt, es gibt keine Schöpfung, sondern der Mensch ist mehr oder weniger ein zusammengewürfelter Kohlestoffhaufen und den kann man jetzt entsprechend hacken und dann entsprechend wie einen Computer mehr oder weniger bedienen und sogar Gehirne zusammenschalten. Und da bemerkt man eben halt aus meiner Sicht luziferische Tendenzen, die für mich kaum noch zu ertragen sind. Aber das sind die Dinge, die im Hintergrund laufen, während wir uns hier nach außen dann beschäftigen mit dem Vizekanzler Melnyk, Botschafter Melnyk aus Ukraine, so heißt er, und der dann eben halt sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Das sind schon beeindruckende Entwicklungen.
Wir sprechen hier oft über all diese Entwicklungen und wir sehen eben, du hast es gerade genannt, den Historiker, den israelischen Historiker Harari, der sozusagen als rechte Hand von Klaus Schwab vom WEF gehandelt wird und der Menschheit ja sagt, wo es lang geht und wie es weitergeht. Und spannend ist ja dieser Globalisierungsprozess, der aufgrund der Tätigkeit und des Einsatzes dieser vielen Oligarchen, die bei uns ja auch immer hier wieder Gegenstand der Diskussion sind, wie Bill Gates oder Elon Musk oder eben solche großen Stiftungseigner, die sehr viel Einfluss auf die Medien auf der ganzen Welt nehmen und eben ihre Agenda durchzuziehen versuchen. Und alles wird sozusagen global entschieden und global gelenkt. Aber was jetzt, nehmen wir mal diesen Ukraine-Krieg, Andreas, die Wahrnehmung über diesen Krieg, die kann man offenbar nicht global lenken, sondern weil wir jetzt hier zum westlichen Zivilisationskreis gehören, sollen wir mehr oder weniger die westliche Haltung übernehmen, während der größere Teil dieser globalen Welt die Ursachen für den Krieg ganz woanders sehen und eben nicht die USA mehr oder weniger als Heilsbringer hier betrachten, sondern als ziemlich gefährlichen Angriffspartner oder Angriffsfeind. Und also das heißt, hier gibt es keine globale Lenkung, was die Wahrnehmung des Krieges angeht.
Nein, also man muss dazu wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika vor allem ja mit Strategien arbeiten. Die sind ja nicht irgendwie übermäßig hoch ausgestattet, haben auch nicht irgendwie die intelligentesten Köpfe im Bereich der Ingenieurskunst, wenn man sich alleine mal die Infrastruktur in den Vereinigten Staaten anguckt. Also die Stromleitung und all diese Dinge, Straßen, die vielen Slums, die es dort gibt und so weiter. Also da fragt man sich immer, wie ist es möglich überhaupt, dass dieses Staatengebilde oder dieses Gebiet dort zur größten Volkswirtschaft gekommen sein soll. Und dann stellt man eben halt fest, es sind ein paar wenige Köpfe, auch aus dem Ausland oft eingekauft, oft übrigens auch aus Deutschland eingekauft, ob das die NASA ist, ob das die Waffensysteme sind. Man muss einfach dazu wissen, der größte Teil aller Wissenschaftler der Erde, der Naturwissenschaftler, arbeiten ja direkt oder indirekt immer in der Rüstungsindustrie, also in der destruktiven Basis. Und was entscheidend ist, ist einfach eines. Die USA haben sich ausgezeichnet, sich eigentlich immer erst am Ende eines Krieges mehr oder weniger mit einzubringen, um dann mehr oder weniger so die letzten Trümmer zusammenzuräumen und die Pfründe abzugreifen. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg schon gesehen. Und daraus dann als Sieger hervorzugehen, um dann mit dem Wiederaufbau und all diese Maßnahmen, die man dann eben halt medial verpackt, das sind eben halt die großen Thinktanks und an der Stelle sind sie einfach schon unschlagbar. Das muss man sagen, dass ein Bild aufgebaut wird, was mit der Realität nicht viel zu tun hat. Aber wen interessiert die Realität, wenn die Leute es glauben? Wir leben in einer Welt der Religionen. Das heißt also, es gibt dann irgendwie eine Weltpolizei, eine selbsternannte, und die spricht dann von Menschenrechte, ohne zu erklären, was Menschenrechte eigentlich sind, redet auch nicht von Menschenpflichten, die ja eigentlich dem Gegenüber natürlich auch immer genannt werden müssten. Den Begriff Menschenpflichten gibt es keinen. Ich kenne keinen, der für die Menschenpflichten eintritt, sondern nur für die Menschenrechte. Das zeigt, wir sind hier schon gefangen in ein Gedankenmodell dieser Thinktanks, in dem nur eine Seite beleuchtet wird und die andere Seite der Medaille, geschweige dann die Kante, auf die man noch guckt, wenn es hochkant steht, die Medaille, indem man die einfach außen vor lässt. Und da liegen wir im Moment und wir haben momentan eine Weltgeschichte, die sich komplett neu organisiert. Aber wir sehen eben halt auch, dass dieses Spiel in der Vergangenheit 90% der Weltbevölkerung nicht gedient hat, was USA gebracht hat. Und diese 90% der Weltbevölkerung eben nicht auf US-amerikanischer Seite stehen oder auf der westlichen Seite und die entsprechenden eingenordeten NATO-Mitglieder. Und das ist aus meiner Sicht auch einer so der Gründe, warum nicht wirklich die großen Sanktionswellen gegen China und Russland jetzt im großen Stil ablaufen. Wir sind einfach durch eine einseitige Information sehr, sehr stark geprägt in eine Richtung und haben damit die Objektivität natürlich weitgehend verloren.
Das ist auch ein ganz deutliches Zeichen dieser Zeit. Das ist die fehlende Objektivität. Bei vielen Menschen gibt es auch gar keinen Willen oder Wunsch, mehr Objektivität zu bekommen, sondern man verlässt sich relativ bequem, fast träge darauf. Ja, die werden uns das schon sagen, was passiert. Die werden es schon richten da oben. Die machen das schon. Und diese Form der Unbeweglichkeit und der eigenen Antriebskraft, der eigenen Sehnsucht, da möchte ich doch wissen, was dahinter steckt. Das ist ein Charakterzug, der mehr und mehr versandet. Da passiert nicht mehr viel bei vielen Leuten. Und so ist es eben auch möglich, dass durch die Mikrobe und jetzt durch den Ukraine-Krieg ganz klar und unverhohlen mitgeteilt wird, ja, die internationalen Lieferketten brechen zusammen. Ja, hunderte Schiffe vor Shanghai und anderen großen Häfen in China oder auch in Amerika oder in Deutschland, Wilhelmshaven. Da liegen auch Dutzende Schiffe jetzt inzwischen, die nicht beladen oder entladen werden können. Und wir staunen, wie schnell alles ausgehebelt wird. Dann kommt der Klimawandel dazu, der natürlich dann auch einiges an Veränderungen bringt. Die werden auch resolut durchgesetzt. Sei es, dass tatsächlich landwirtschaftliche Flächen nicht mehr bebaut werden dürfen, aus ganz bestimmten Gründen, während diese großen Windkraftparks, wie die Pilze aus dem Boden schießen und Insekten und Vögel und andere Tiere vernichten und so viel Schaden anrichten, über den dann wiederum aber nicht gesprochen werden darf. Andreas, nur eine Randmeldung war es beispielsweise gestern, dass in Nigeria sämtliche Fluglinien, alle Flugverbindungen ihre Arbeit eingestellt haben. 23 Fluggesellschaften Nigerias haben erklärt, dass sie Flüge in den vergangenen 4 Monaten subventionieren mussten und die Kosten nicht mehr tragen können, nachdem sich der Preis für Flugbenzin auf umgerechnet 1,60 Euro pro Liter mehr als verdreifacht hat. Und die Fluggesellschaften haben bereits jetzt große Verluste und jede weitere Preiserhöhung wird das Geschäft ruinieren. Und so ist einfach ein Stück Freiheit für Nigeria zu Ende. Man wird nicht davon ausgehen können, dass das zeitnah jetzt wieder geändert wird, sondern dass im Gegenteil andere Fluglinien folgen werden.
Naja, klar, das ist ein Startschuss. Und es fängt natürlich bei den ärmsten der armen Länder natürlich an. Und das ist Nigeria jetzt. Und es werden weitere Gesellschaften folgen von anderen Staaten, die es nicht mehr finanzieren können. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es in Europa oder auch in Nordamerika oder auch sonst wo auf der Welt dann sein soll. Und das entspricht natürlich wieder genau diesem Klimanarrativ, welches man uns um die Ohren haut und sagt, so und so ist es. Nicht, dass wir darüber diskutieren dürfen, sondern es werden uns ja die Religionen regelrecht verkauft. Und dann hat das eben halt gemacht zu werden. Und es geht um die Eliminierung des Individualverkehrs. Das ist ja ganz eindeutig. Und irgendwo muss es anfangen. Und wir können eigentlich im Vorfeld schon immer erkennen, in welche Richtung etwas geht. Und das sind ja auch die erschreckenden Grundlagen, wenn ich mir eben halt die Entwicklung in China angucke, was da mit den Menschen und der Freiheit passiert. Daraus kann man ja schon ableiten irgendwo, wohin geht hier eigentlich die ganze Reise? Und aus diesem Grunde sind wir ja auch so geistesgegenwärtig und wach und versuchen, diese Zusammenhänge immer genau zu beobachten, wohl wissend, dass wir uns in der Umbruchphase der Menschheit bewegen, die jetzt kommen muss. Das heißt also, die Entwicklung, die vor uns liegt, ist wichtig. Die Tür, die sich jetzt für uns öffnet, nämlich für diejenigen, die tatsächlich dabei sind und in der Gottverbindung sind, dass die das dann auch durchstehen und durch diese Tür gehen und nicht vor der geschlossenen Tür mehr oder weniger zerschellen. Und davon hängt das Ganze jetzt ab, wie ich jetzt gerade weiterlaufe, ob ich jetzt wegknicke oder irgendwo ins Schlingern komme oder gerade weiter marschiere.
Es ist der klassische Kampf Licht gegen Dunkel, der läuft jetzt und wie er ausgeht, darüber gibt es gar keinen Zweifel. Das Licht siegt, das steht fest wie das Amen in der Kirche. Wie schnell wir da jetzt durchkommen und wie viel Schaden oder wenig Schaden der Einzelne nehmen muss, das liegt an jedem Einzelnen selbst. Wenn wir uns bei all diesem Horror in Angst und Schrecken versetzen lassen, dann wird es schwierig, da frohgemut und im Gottvertrauen durchzumarschieren. Das heißt, wir müssen bei uns bleiben, in unserer inneren Stärke und das Ganze mehr oder weniger als ein nicht sehr erfreuliches Szenario betrachten, das aber erforderlich ist, damit dieser Kampf beendet werden kann. Und jetzt in diesem Licht-gegen-Dunkel-Kampf zeigt sich ja auch das Dunkel in seinen allerhässlichsten und widerlichsten Formen. So ist ja jetzt auch darüber redet man kaum wegen des Ukraine-Krieges und den bösen Russen, ist ja jetzt schon in manchen Städten wie Wien oder Rom oder anderen, sind da diese Projekte, diese Versuchsprojekte am Laufen des Sozialkreditsystems aus China. Man nennt sie die sogenannten Smart Cities. Klingt toll, heißt nichts anderes als vollkommen überwacht. Die totale Kontrolle, du musst dann auch mit deinem QR-Code durch die Gegend laufen, du kannst gar nichts anderes, du kannst ohne Handy, kannst überhaupt nicht mehr leben, das geht gar nicht mehr. Und alles, dein Wasserverbrauch, dein Stromverbrauch, dein Benzinverbrauch, alles wird berechnet und du wirst belohnt, wenn du schön umweltfreundlich lebst. Und wenn du das nicht tust und dir vielleicht das eine oder andere herausnimmst, wie ein Stück Fleisch essen oder verreisen zu wollen, dann gibt es Minuspunkte. Und dieses Kreditsystem entscheidet dann irgendwann darüber, was darfst du noch? Darfst du noch reisen? Darfst du noch irgendwo hinfahren? Darfst du ein eigenes Auto besitzen? Darfst du eine eigene Waschmaschine besitzen? Also mit dem Ziel von Klaus Schwab, am Ende besitzt ihr nichts mehr und ihr seid glücklich. Und Andreas, das sind die Maßnahmen, die jetzt nebenher laufen, kaum noch debattiert und diskutiert, im Mainstream schon gar nicht. Aber wahrscheinlich ist es das, worauf es jetzt ankommt.
Ja, ein Vorteil hat das Ganze, nämlich für diejenigen, die geistesgegenwärtig sind, die nämlich, wenn sie es jetzt nicht erkennen, es wohl nicht mehr erkennen werden. Denn so einfach muss man das so sehen. Also zu sagen mittlerweile, um irgendwann mal, wenn das Ganze noch weiter nach oben treibt, dieser ganze Schmutz, der da mehr oder weniger von unten nach oben getrieben wird und die ganze Geschichte dann irgendwann sich offenbart, es wird immer schwieriger zu sagen, also damit haben wir nicht gerechnet, das konnten wir nicht erkennen. Es läuft ja alles ganz offen ab und es wird immer schwieriger für den normalen Menschen, sich überhaupt noch damit zurechtzufinden und zu sagen, das geht schon alles irgendwie so seinen Gang und so schlimm kann das alles gar nicht sein. Nahezu alle Verschwörungstheorien, wofür ja ganze Gruppen von Menschen, unter anderem auch wir, angegriffen wurden, die sind ja mehr oder weniger alle eins zu eins richtig. Und wenn ich heute mal Revue passieren lasse, was ist von den Verschwörungstheoretikern gesagt worden und wie hat die Mainstream-Presse darauf reagiert? Da ist die Mainstream-Presse schlicht und ergreifend Lügen gestraft, weil sie haben sich eigentlich pauschal, ich gehe mal fast von nahe 100%, lagen sie falsch in ihrer Prognose, während die Verschwörungstheoretiker nahe 100% richtig lagen. So simpel kann man das schon mittlerweile machen. Natürlich gibt es ein paar Aussetzer auf einer völlig verblödeten Situation, das gibt es immer, aber von denjenigen, die seriös Prognosen gemacht haben, abgeleitet haben und das Ganze vielleicht sogar in Verbindung mit dem Licht der Wahrheit, sprich mit den Schöpfungsgesetzen abgeglichen hat, dann kommt er relativ einfach zu einem sauberen Weltbild und kann daraus eine Prognose ableiten. Nichts anderes haben wir gemacht und das schon seit vielen Jahren. Und viele fragen dann immer, ja, wie kann das denn sein, dass ihr da das alles vorher schon wusstet? Ganz einfach, indem wir uns nicht verwirren lassen durch die Instrumente, man nennt sie Medien, die verwirren sollen, sondern indem wir selbst denken und das Ganze im Gottvertrauen und dann geht das fast von alleine.
Ja, dieser Podcast heißt Stabil durch den Wandel. Und was hier wichtig ist, wir müssen Mensch bleiben. Wir dürfen uns nicht entmenschlichen lassen. Wir müssen in der Liebe bleiben. Wir müssen unsere Liebe zu unseren Verwandten, zu unserer Familie, zu unseren Tieren, zur Natur und zum Schöpfer pflegen, wie das kostbarste Gut, das man jetzt pflegen kann. Darauf kommt es jetzt an. Sie wollen uns auseinandertreiben, sie wollen uns atomisieren, sie wollen nicht, dass wir zusammensitzen und über die Dinge reden und uns auch gegenseitig Mut machen. Das alles wollen sie nicht. Sie wollen uns lieber ja, in so transhumanistisch, digital gesteuerte, künstliche Intelligenzopfer bringen in diese Form und dann mehr oder weniger die Kontrolle übernehmen. Lasst uns in unserer eigenen Kontrolle bleiben und uns eben mit dem Schöpfer verbinden, der diese Erde geschaffen hat. Auch das wird ja geleugnet von diesen selbsternannten, in Anführung, Göttern. Wichtig ist, um durch diese Zeit durchzukommen, sich geistig vorzubereiten und so es überhaupt möglich ist, irdisch vorzubereiten. Und über die geistige Vorbereitung sprechen wir hier viel und oft, vor allem auch im Abendgebet, über die irdische Vorbereitung ebenfalls jetzt im Sommer. Macht eure Gemüseanbauten. Seht zu, dass ihr so viel wie möglich selber für euch sorgt und vorbereitet. Jedes Stückchen Rasen, das ihr jetzt umfunktioniert für ein kleines Kartoffelfeld, wird euch helfen. Aber auch die Kunde, die Kundigkeit über das Anbauen, das Säen, das Ernten, die Kräuterkunde und so weiter. All das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die wir jetzt in der Vorbereitung machen können, um dann, wenn die Zeiten schlimmer werden, nicht wieder Ochs vorm Tor zu stehen und bei Null anzufangen.
Ja, und wir sehen hier natürlich auch heute, wie richtig wir gestanden haben, dass wir schon vor längerer Zeit gesagt haben, sorgt vor, gerade was langlebige Lebensmittel anbelangt. Das ist eine ganz wichtige Grundlage, zumal die Preise ja auch ins Unermessliche steigen. Wenn ich höre, dass das Nudelangebot immer geringer wird beispielsweise und man sehen muss, dass man dann bestimmte Dinge überhaupt noch bekommt und gerade auch die eingedosten, wie nennt man das, eingeweckten, also in Dosen fertige Nahrung beispielsweise konserviert. Jetzt habe ich die Dosen konserviert. Genau, jetzt habe ich es. Siehst du, ich bin noch nicht so fit. Also das sind ganz wichtige Dinge, die man hat. Auch diese lang nachhaltigen Lebensmittel, die man wirklich fertig kaufen kann, das habe ich ja auch, oder das haben wir hier auch unten beispielsweise, wo wir dann sagen, okay, die kann man über 20 Jahre halten oder noch länger halten. Das sind ganz wichtige Dinge. Wir weisen immer wieder darauf hin. Aber nochmal, was wir nie vergessen dürfen, jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt wieder so ein bisschen die etwas Entspannung rein. Wir dürfen nicht vergessen, es kommt der nächste Winter wieder. Und es ist wichtig, dass wir daran bleiben. Wichtig ist nach wie vor nochmal zu kontrollieren, wer die Möglichkeiten hat, anstatt vielleicht einen Urlaub zu machen, sich tatsächlich doch lieber mit einem Notaggregat für Strom beispielsweise zu versorgen. Weil viele Menschen können einfach nicht mehr und sagen, ach, irgendwie gebe ich auf. Und das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Bitte ganz kurz kontrollieren nochmal, habt ihr wirklich einen Wasserfilter? Habt ihr wirklich die Möglichkeiten, euch entsprechend zu versorgen, das Wasser zu lagern? All diese Dinge, die wir immer wieder sagen, die Notfalldinge, Stück für Stück, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, legt euch Listen an. Versucht wirklich genau zu kontrollieren, okay, könnte man da noch ein bisschen nachsetzen? Könnte man da eventuell noch eine Lücke entdecken, die man dann doch noch schließt, um diese Vorsorge oder genauer genommen die Vorbereitung hinzubringen. Und ich glaube, das Stromthema ist ein ganz entscheidendes Thema. Das werden die Leute erst dann merken, wenn der Strom plötzlich aus ist. Und noch gibt es solche Dinge wie den EcoFlow oder sowas zu kaufen, die man dann relativ zeitnah dann bekommt, um dann auch Überbrückungsphasen durchzustehen, wenn beispielsweise stundenweise der Strom abgeschaltet wird. Das sind ganz wesentliche Voraussetzungen. Aber denkt auch an Tierfutter, Tiernahrung. Denkt auch an Medikamente, die ihr eventuell braucht, wenn ihr in irgendeiner Form von Medikamenten abhängig seid. Also das sind ganz wichtige Faktoren. Ganz aktiv dabei bleiben.
Ja, und was wir beobachtet haben, Andreas, du hast es ja vorhin gesagt, alles, was als Verschwörungstheorie von freien Denkern verbreitet bzw. als solche gebrandmarkt wurden, alles ist eingetroffen. Und wir haben ja über Stromengpässe oder auch über eine Gaskrise oder eben Ölkrise gesprochen, auch im Rahmen der Lieferkettenzusammenbrüche. Da haben die Medien überhaupt nicht darüber geredet, auch die Politiker nicht. Dann ist das jetzt mal kurz aufgeflammt, weil es geht ja darum, der böse Russe, von dem möchte man kein Gas mehr haben. Öl wird jetzt wahrscheinlich durch ein EU-Embargo auch so langsam ausradiert. Und dass man damit dann für ein kurzes Zeitfenster jetzt in den Medien den Menschen klargemacht hat, ja, ihr müsst frieren, das wird kalt werden und das sind aber die mindesten Opfer, die ihr bringen könnt, also im Rahmen dessen, was da so alles an Leid passiert. Also zugegeben, da passiert wirklich viel Leid und es sind viele Leidtragende und Hunderttausende sind aus der Ukraine geflohen. Es gibt auch viele Leidtragende in russischen Familien, weil viele Soldaten fallen und die Mütter ihre Söhne nicht zurückbekommen oder die Ehefrauen oder Familien die Väter nicht mehr. Also ein Krieg ist immer für alle Seiten sehr, sehr unerfreulich und furchtbar und schrecklich mit allen Facetten. Aber es wird eben weitere Opfer geben, die heute noch gar nicht auszumachen sind, wenn nämlich die Energiekrise, wenn es wieder kälter wird, nach Deutschland bzw. Europa kommt. Und so fahrplanmäßig, wie das gerade alles zusammengefahren wird, ohne Hoffnung auf Diplomatie oder Gespräche, die in eine andere Richtung führen könnten, hat man einfach den Eindruck und kann auch wissen, das kommt auch, wie es Amen in der Kirche. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir an dem Thema dranbleiben und nicht uns wieder mitreißen lassen, oh, jetzt geht es nur um den Krieg und den Krieg und den Krieg. Und diese Festspiele in den Talkshows, wie beispielsweise bei Anne Will gestern, wo dann sogar der Spiegel jetzt schon kritisch über deinen Lieblingspolitiker Herrn Melnick schreibt und sagt, also in dem Ton geht es ehrlich gesagt auch nicht. Das sind ja wirklich die klassischsten Ablenkungsmanöver. Das ist wirklich wie Brot und Spiele im alten Rom.
Naja, also wenn Herr Melnick sich dermaßen benimmt und in einem solchen Befehlston auftritt und meint, er müsste den führenden Politikern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, und das in einer wirklich, wirklich diffamierenden Art, indem er den Bundeskanzler da als beleidigte Leberwurst bezeichnet und so weiter und so fort, dann sind das natürlich wahnsinnig interessante Indizien für eine Analyse. Was befähigt diesen Mann, so auftreten zu dürfen, zu können? Von wem bekommt er das grüne Licht, dass er sich das leisten kann? Ich bezweifle, dass er intellektuell, geistig oder auch von seiner Position her in der Lage ist, diese Dinge für sich selbst entscheiden zu können. Sondern da muss es irgendwelche Mächte geben, die ihm mehr oder weniger sagen, pass mal auf, so und so kannst du jetzt hier auftreten. Und wenn man sich dann die Vorgeschichte ansieht, die nämlich schon seit 2014 lief, beispielsweise in der Ukraine, und wenn man sieht, wie viele Tote dort auch in den bürgerkriegsähnlichen Umständen dort zustande gekommen sind, lange bevor Russland überhaupt dort einmarschiert ist in der Ukraine. Und wenn man sich dann ansieht, wie dort eben halt die militärischen, ich sage mal, Niederlassungen gewissermaßen von USA dort aufgebaut wurden, dann merkt man natürlich auch sehr wohl, von welcher Seite der Wind kommt. Ich sage nochmal, 15 Milliarden US-Dollar seit 2014 aus dem Westen in die Ukraine reingefrachtet. Das ist nicht wenig. Und da muss man sich fragen, was ist mit diesem Geld dann auch gemacht worden? Und wenn man merkt, dann wie dann plötzlich eine neue Oligarchie aufgebaut wurde und dann auch Herr Selenskyj in seiner Art oder auch die Klitschko-Brüder, das sind ja nun nicht unbedingt gerade so die Diplomaten in ihrer Art und Weise, abgesehen von ihrer Ausbildung, die ich jetzt gar nicht beurteilen will. Der eine war Zauberkünstler, die anderen beiden waren Boxer. Das will ich gar nicht werten. Aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob das die Grundlage ist, um ein Volk oder Völker im Frieden zu halten oder stattdessen mehr oder weniger als Funktionäre in einen Krieg immer weiter reinzuzerren. Und das ist genau das, wo ich erkenne, man muss diese Dinge genau beobachten. Und wenn es eine solche Anne-Will-Sendung ist, wo dann da irgendein Botschafter, der nicht mal in der EU ist, doch sehr stark auffällt.
Ja, dazu kommen wir gleich auch noch, Andreas. Wir wollen jetzt aber in ein neues Video, einen neuen Bericht reingehen, den wir heute noch veröffentlichen werden aus unserer US-Redaktion. Und zwar wird da gefragt, ob Elon Musk, einer der großen westlichen Oligarchen, nun der Retter der Menschheit ist, weil er Twitter kauft und angeblich für die Meinungsfreiheit einsteht, oder ob er sozusagen mitdreht an diesem Transhumanismus, an dieser künstlichen Intelligenz. Und er wird hier zitiert in einem Interview mit Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden der Springer-Konzerns, der mit ihm ein Interview gemacht hat. Und hier spricht Elon Musk ganz klar davon, was er vorhat und was er auch sieht an Zukunftserfolgen durch mRNA und DNA-Verbindungen. Und er sagt, Es wird eine Menge Durchbrüche geben. Auf dem Gebiet der Medizin, insbesondere im Bereich der synthetischen mRNA. Und damit könne man im Grunde alles machen. Das sei wie ein Computerprogramm. Und man könne damit zum Beispiel das Altern aufhalten. Man könnte es sogar rückgängig machen, wenn man es will. Das heißt, Andreas, der uralte Traum der Menschheit, sich nach ganz oben aufzuschwingen und sozusagen entscheiden zu können über Entwicklung und über, über Leben und Tod der Menschen. Das scheint ein Traum zu sein, der auch in dieser heutigen, sehr modernen Zeit immer noch geträumt wird.
Ja, das ist der pure Größenwahn, der dahinter steht, von Menschen, die sich selbst irgendwann erheben, in ihrer Hybris die ganz Großen zu sein. Und das ist genau das Problem, wenn Menschen über zu viel Macht verfügen als Einzelpersonen. Und Macht entsteht ja vor allem aus Geld. Denn wer das Geld hat, der regiert natürlich letztendlich die Welt. Und die Frage ist, wer das Geld eigentlich regiert. Und das sind dann wieder dieselben Leute. Das ist also quasi ein geschlossener Kreis von Menschen, die mehr oder weniger sich selbst dann in ihrem eigenen Sud drehen, sich ihre eigene Welt machen und es dann auch irgendwann glauben. Das Ganze erinnert aber so ein bisschen an den Turmbau zu Babel, der ja auch im Prinzip aus diesem Größenwahn heraus entstand in der Bibel, indem wir sagen, wir bauen jetzt einen Turm, wollen wir doch mal sehen, wo der liebe Gott da oben ist. Nach dem Motto, wir zweifeln ihn an und jetzt bauen wir einen Turm und werden ihn dann eben halt da oben runterzerren. Und der Turm wurde immer größer, immer höher, aber irgendwann entstand genau das, was logisch war. Sie haben die Kommunikation untereinander verloren. Sie begannen dann andere Sprachen zu sprechen. So wird es dann mehr oder weniger in der Metapher übertragen in der Bibel. Aber unterm Strich gesehen geht es genau darum. Sie verstehen sich nicht mehr, sie zerstreiten sich, denn wir dürfen eines nicht vergessen. Das luziferische Prinzip ist von sich aus böse. Und das Böse ist das Böse an sich. Goethes Faust hat es wunderbar beschrieben mit Mephistopheles. Mephisto ist eben halt tatsächlich das personifizierte Böse. Und viele fragen immer, wenn die da oben diese ganzen Dinge machen, nämlich alles so verändern, die gesamte Welt mehr oder weniger in ihre Hand bekommen, unterm Strich gesehen werden sie selbst dabei draufgehen. Sie werden ja Opfer ihrer eigenen Planungen, sie werden sich selbst dabei zerstören. Und die Antwort ist relativ einfach. Das ist ja der Sinn des Bösen, dass sie nicht sagen, wir gehen nachher als die großen Gewinner raus, selbst wenn sie es im Moment noch glauben, sondern das Böse ist in sich böse. Das bedeutet, dass es zum Beispiel Persönlichkeiten offenbar gibt, die an einer Eigenzerstörung interessiert sind und sagen, wir nehmen möglichst alle mit. Und genau da stehen wir. Und wenn wir mit solchen Gegnern zu tun haben, dann wird es ganz eng, außer man ist im Gottvertrauen, dass man nämlich genau auf der anderen Seite bereits seine Anker hingesetzt hat und sagt, okay, ich weiß genau, wo ich hingehöre. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass ich meinen Erdengang vielleicht vorzeitig verlieren könnte, aber mehr auch nicht. Und wenn man die Schöpfungsgesetze verstanden hat, dann weiß man, dass man eine große Chance hat, wenn man sich in diesem Gottvertrauen bewegt und sagt, okay, lass sie alle machen, ich mache nicht mit. Kein Harari auf der Welt, kein Musk auf der Welt ist in der Lage, die Gehirne wirklich gegen den eigenen Willen zu verknüpfen. Das geht nicht. Dazu müssen die Leute es wollen. Und wenn ich mir viele junge Leute ansehe, die komplett abhängig sind von diesen Smartphones und so weiter, oft sind es junge Leute, die also in diesem Suchtverhalten sind, die wollen regelrecht. Wenn ich sehe, dass Leute sich freiwillig Chips unter die Haut bringen lassen, um dann besser zahlen zu können. All diese Phänomene sind ja schon ziemlich eindeutig. Aber wer nicht mitmachen will, der wird es auch nicht tun müssen.
Ganz genau so ist es. Und auch nicht diese Was-passiert-wenn-Maschine anwerfen nach dem Motto, ja, aber wenn das dann so und so weit kommt, dann passiert ja das und das. Wir leben in dieser Zeit, in dieser sehr schnell sich entwickelnden Zeit, von einem Tag auf den anderen. Du hast neulich mal etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich es ist jetzt die Zeit, wo jeder entscheiden muss, wo, an welchem Platz verbringe ich jetzt diesen Transformationsumbruch. da, wo man sein will, sollte man jetzt denn möglichst sein oder beziehungsweise gerade alles dran setzen, um dahin zu kommen, wo man sein will. Will man wirklich in der Großstadt sein? Will man im Speckgürtel sein? Will man auf dem Land sein? Will man vielleicht mit anderen zusammen auf dem Land eine kleine Landwirtschaftsgemeinschaft gründen? Will man ins Ausland? Will man irgendwo anders hin? All die Dinge sind jetzt wichtig. Und jetzt kommt einfach, oder wir sind schon mitten in dieser Zeit, ihr seht es ja, wie schnell die Abfolge der Ereignisse ist, wo wir wirklich von Tag zu Tag planen. Aber was die Vorbereitung angeht, da sollten wir langfristig planen. Und natürlich, was die geistigen Entwicklungen angeht, immer, immer dranbleiben. Und wie du gerade gesagt hast, immer wachsam bleiben jetzt und die Ereignisse anschauen. Es gibt ja Leute, die sagen, also die Politik, das interessiert mich doch gar nicht. Ob da jetzt Krieg ist, das interessiert mich doch gar nicht. Ja, also ich meine, jeder ist jetzt betroffen von allem, was passiert. Jeder da, wo er steht oder gerade sitzt. Ich möchte jetzt von diesen Elon Musk-Aussagen zu einer anderen Aussage kommen. Nochmal zu diesem israelischen Historiker Yoval Harari, rechter Hand von Klaus Schwab, der dieses System, was Elon Musk hier anspricht, unterstützt. Nämlich, dass eben ein Chip bei den Menschen nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, du lässt dir da einen Chip unter die Haut spritzen an der Hand und kannst jetzt überall zahlen und bezahlen, sondern oder kaufen und verkaufen, sondern ein Chip ins Gehirn unter die Schädeldecke und dann bist du mit allen Geräten dieser ganzen Welt vernetzt. Davon träumt man. Man sagt, ja, also da können eben auch Kranke davon profitieren, Querschnittsgelähmte, die beispielsweise nicht einmal eine Maus führen können, die können das dann durch ihr Wollen im Gehirn und dadurch wird das dann ausgelöst. Und das sind natürlich zunächst alles Versprechungen für Kranke, aber es ist schon viel weiter in der Entwicklung, nämlich wie macht man sich den Menschen untertan? Und da gibt es ja niemanden, der eine deutlichere Sprache spricht als Herr Harari. Und er sagt, also es ist ganz wichtig, dass es ein Zwei-Wege-Kommunikationssystem gibt zwischen Gehirn und Computer. Und das bedeutet auch, dass man damit mehrere Gehirne miteinander verbinden kann, um ein Interbrain-Netz zu schaffen, weil es sich um dasselbe Kommunikationssystem handelt. Schatz, möchtest du mit meinem Gehirn mit verbunden werden?
Ehrlich gesagt, nein. So nahe du mir auch bist, aber das möchte ich auch nicht. Also dein Gehirn, und das wissen wir alle, nicht nur deins, sondern meins und aller Gehirne, sind ein Werkzeug. Und was hier bei dieser ganzen Geschichte außen vor gelassen wird, ist nämlich die komplette Unkenntnis des Prinzips des Menschen an sich, dass der Mensch nicht nur aus einem Verstandesgehirn besteht, sondern noch aus einem zweiten ganz relevanten Teil, das ist nämlich der Geist. Und der Geist ist nicht das Gehirn. Wenn einer geistig rege ist, dann heißt das noch lange nicht, dass er schnell denken kann. Das ist eine völlig andere Geschichte. Wir haben verschiedene Verbindungen natürlich auch zur Schöpferkraft, die uns selbst auch, das heißt den Körper, beleben. Und wenn ich von uns spreche, wer sind wir? Wir sind ja der Geist, der diesen Körper bewohnt, eingebunden in einer Seele. Und dieses ist der eigentliche Punkt des Ichs, des Ich-Bewusstseins, des Eigenverantwortlichen, der eigenen Entscheidung. Und wenn wir dieses Teil, dieses Gehirn, dieses Kleinhirn, wo wir das dann finden, wo wir verbunden sind mit der Schöpfungskraft, überhaupt erstmal als Grundlage sehen, was wir dringend brauchen, um damit das Werkzeug, das Verstandesgehirn zu bedienen, dann haben wir genau das hier als Fehler drin, den Harari offenbar überhaupt nicht erkannt hat, dass es nämlich eine Seele tatsächlich gibt und dass es den Geistkern tatsächlich gibt in jedem Menschen, denn sonst könnte dieser menschliche Körper gar nicht leben, der muss nämlich belebt werden. Und dafür braucht es nicht ein Verstand, sondern dafür braucht es die tatsächliche Grundlage des Geistes und das finden wir im Kleinhirn. Und wenn er jetzt quasi nur die Verstandeshirne miteinander verknüpft, dann ist er auf einem wesentlichen Element im Prinzip überhaupt nicht vorhanden, nämlich im eigenen Bewusstsein des Menschen. Er glaubt nämlich offenbar, dass das Bewusstsein sich über das Großhirn steuern lässt. Und das ist ein absoluter Fehler in seinem Gedankengang. Und wenn man einmal weiß, wie das Prinzip des Lebens funktioniert, und wir verweisen da immer wieder auf das Licht der Wahrheit. Im Lichte der Wahrheit von Abdroschin beschreibt nämlich ganz genau, wie die Funktionsweise, die äußerst sensible Architektur des Menschen in sich überhaupt funktioniert. Und wenn man diese Grundfunktionsweisen nicht verstanden hat, dann kommt dann solch ein Irrsinn dabei raus, dass ich jetzt mich auf irgendeinen Teil beziehe und sage, das macht den Menschen aus und lasse dann die wesentlichen Faktoren einfach außen vor. Das ist wie wenn ich über ein Auto spreche und ich sage, da kommen größere Felgen rauf und größere, was auch immer, Reifen und von mir aus auch noch ein Spoiler drauf und ich ganz vergessen habe, dass das Ding auch noch einen Motor hat. Also dieser Motor ist nämlich das Entscheidende und wir reden hier mehr oder weniger nur über das Designen der Karosserie.
Besser kann man es, glaube ich, nicht erklären. Ich würde euch gern mal zusammenbringen, den Herrn Harari und dich, Andreas.
Ich glaube, da hat er kein Interesse dran.
Ja, ich denke das nämlich auch. Also die Frage ist, ob er wirklich das nicht weiß oder nicht wissen möchte. Denn er sagt, er spricht von einem intelligenten Design und sagt, also wenn ich direkt auf das Gehirn eines anderen Menschen zugreifen kann, wer bin ich dann? Und er erwähnt dann, also er sagt nicht Gott oder Schöpfer, sondern viele Menschen denken an die kreationistische Vorstellung, dass alle Lebensformen von Gott geschaffen sind. Und weiter sagt er, manchmal sagen Leute zu mir, verwende nicht den Ausdruck intelligentes Design. Aber was wir in der Welt sehen werden, ist intelligentes Design. Naja, künstliche Intelligenz, ne? Und er sagt, es ist nicht das intelligente Design des Gottes der Bibel. Es sind die intelligenten Designs von menschlichen Wesen und zunehmend auch von Algorithmen. Und damit ist eigentlich das Höchstmaß an Hybris erreicht.
Naja, das geht dann irgendwann über Intelligenz und Wahnsinn gehen Hand in Hand. Und dieser Wahnsinn geht wieder auf seinen Nullpunkt zurück. Und das ist die völlige Stumpfheit. Die Stumpfheit, die ich hier erkenne, auch die Dummheit, sich einfach zu verweigern und zu sagen, was ich nicht erkennen kann, das kann ich nicht akzeptieren, das respektiere ich nicht. Als ob zum Beispiel jemand die Liebe messen könnte. Die Liebe zum Beispiel ist etwas, was jeder von uns empfinden kann, wenn er Glück hat, aber die Liebe ist in keiner Form mathematisch oder verstandesmäßig zu beschreiben. Das geht nicht. Das sind einfach große Irrtümer. Auch wenn die Leute sagen, da laufen dann bestimmte biochemische Prozesse im Körper ab. Das ist eben halt nicht das, was die Liebe ausmacht. Und wir sehen eben halt hier die Armut eines solchen Menschen, der sich nicht getraut zu sagen, es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann, sondern er will alles in Algorithmen irgendwie einordnen. Und das ist eigentlich dieses wirklich Arme an diesen Menschen, das geistig Arme übrigens. Es ist eine sehr starke Geistesarmut. Das heißt, eine Verstandesüberzüchtung führt immer zur Geistesarmut. Und bei solchen Exoten wie dem Herrn Harari, da überschlägt es sich dann regelrecht.
Ja, also du sagst es, geistige Armut und fehlende Demut. Das ist ja vielleicht auch eine Charaktereigenschaft oder Tugend, die uns Menschen sehr gut zu Gesicht steht. Und wenn wir gerade das Kampfgetöse der einzelnen Akteure, nur das Verbale, verfolgen, dann fragen wir uns völlig verzweifelt, gibt es gar nirgendwo einen Hinweis auf Demut mehr. Ja, und was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, Andreas, was Herr Harari noch sagt, nämlich er kennzeichnet den Beginn der Mikrobe vor über 2 Jahren mit dem Start des Transhumanismus, also jetzt des wirklichen Ausbruchs und des deutlichen Sichtbarwerdens. Denn er sagt, wir werden in immer mehr Bereichen diese Verlagerung von Autorität beobachten, von Menschen hin zu Algorithmen. Vielleicht in ein paar Jahrzehnten, wenn die Leute zurückblicken, dann wird die Sache sein, an die sie sich aus der Covid-Krise erinnern, dass dies der Moment war, als alles digital wurde Und dies war der Moment, als die Überwachung von allem begann. Er macht also überhaupt keinen Hehl daraus und sagt weiter, als wir uns bereit erklärten, uns die ganze Zeit überwachen zu lassen. Das kommt mir bald vor wie Ella Badge, habt ihr nicht aufgepasst und habt's einfach mitgemacht.
Naja, er gibt damit sogar ganz unumwunden zu, dass das ganze Corona-Narrativ designt wurde, um genau diese Dinge hervorzubringen. Also das ist ja wirklich eine der Verschwörungstheorien wieder, die jetzt hier belegt werden durch die rechte Hand von Herrn Schwab, der ganz klar sagt, das Coronavirus, daran werden wir uns zurückerinnern, weil das war der Ursprung, das war das intellektuelle Design, was wir konzipiert haben, damit die Leute dann über irgendein Angstnarrativ mehr oder weniger erst einmal eingedampft werden, um dann in diese neue heile Welt eine Weltregierung so zu überführen. Es ist interessant, dass alles eins zu eins sich offenbart.
Ja, und er sagt weiter, ich gehe das hier mit euch durch, damit wir das wirklich hier auch diskutieren, dass es eben keine Verschwörung ist. Er sagt, das war auch die Zeit, als wir eben die Überwachung zugelassen haben, nicht nur in autoritären Regimen, sondern auch in Demokratien. Und dann fügt er an, und vielleicht ist das Wichtigste, dies war der Moment, als die Überwachung begann, unter die Haut zu gehen. Ja, meint er damit etwa die Spritze?
Das könnte natürlich sein, aber interessanterweise finde ich schon interessant, dass er die Demokratie nicht als totalitär einstuft. Das finde ich schon einmal ganz witzig, weil die Demokratie, wie sich heute herausgestellt hat, das ist das, was auch viele Experten sagen, schon seit vielen Jahrzehnten ein versteckter Feudalismus ist. Das heißt also quasi ein Machtinstrument, welches ganz klar totalitär aufgelegt ist, unter einer falschen Flagge, dass die Herrschaft des Volkes mehr oder weniger dahinter stehen würde, die das selber für sich entscheidet, unter dem Begriff der sogenannten Subsidiarität, dass jeder Mensch für sich alleine entscheiden kann, was er tut und was er nicht tun muss und kann und darf. Und stattdessen sind es mehr oder weniger alles Diktate. Und auch das ist sukzessive alles aufgebaut. Und insofern passt das alles natürlich eins zu eins.
Ja, und er sagt am Ende dann noch, ich glaube, dass der große Prozess, der gerade in der Welt stattfindet, das Hacken menschlicher Wesen ist. Die Fähigkeit, Menschen zu hacken, im Detail zu verstehen, was in ihnen vorgeht, was sie antreibt. Und dafür sind die wichtigsten Daten nicht, was sie lesen, wen sie treffen, was sie kaufen. Es geht darum, was in ihrem Körper passiert. Und dann sagt er, ja, wir hatten ja diese beiden großen Revolutionen, die Informatikrevolution oder Infotech-Revolution und die Revolution in den Biowissenschaften. Und die seien immer noch getrennt, aber jetzt beginne es alles zu verschmelzen. Die vierte industrielle Revolution wird zu einer Verschmelzung führen unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten. Und dann sagt er, fast so ein bisschen mantraartig, also er versucht das wirklich wie so ein Brainwashing in die Leute reinzubekommen, auch ohne Chip. Wir müssen erkennen, dass Menschen heute hackbare Tiere sind. Er sagt ja Tiere, Andreas. Tiere heißt ja, ich meine, Tiere haben nicht wie der Mensch einen Geist. Das ist ja nur das menschliche Wesen, das diesen Geist oder diese Seele hat. Die Tiere haben auch eine Seele, aber die ist völlig anders geartet als der menschliche Geist. Und er spricht wirklich von hackbaren Tieren.
Ja, das ist eine rassistische Terminologie, die man also kaum anders noch bezeichnen kann. Das heißt, er diffamiert die Menschheit, die er mehr oder weniger abschaffen will. Man spürt die Verachtung gegenüber den Menschen. Die richtige tief empfundene Verachtung eines Größenwahnsinnigen gegenüber der Menschheit. Und diese Menschheit, die gilt es mit Füßen zu treten, aus dem Verkehr zu ziehen, einfach abzuschaffen. Das ist das, was ich da rein interpretieren muss. Und wenn er sie als hackbare Tiere bezeichnet, das ist jetzt, warum sagt er nicht auch hackbare Ratten? Also ich meine, dann haben wir wenigstens noch mehr Narrative, die man irgendwo in der Vergangenheit noch mit wieder verbinden kann. Also das sind für mich natürlich Dinge, und ich frage mich jetzt, Wo bleibt jetzt der große mediale Aufschrei, dass jemand mit solchen Argumenten, die an die schlimmste Zeit erinnern, die man haben kann, und zwar auch wenn ich dran denke an das alte Römische Reich, wie man mit Menschen umgegangen ist, mit Vierteilung, mit diesen ganzen menschenverachtenden Methoden, all das bis in die Neuzeit hinein, die Deutschen können da ja nun auch ein Lied von singen, also ganz ehrlich jetzt, und da gibt es schon wieder Menschen, die sich aufschwingen und mit solchen Vokabeln hochgradig Gift streuen.
Und dann macht der gute Herr Harari keinen Hehl aus all dem, was er da schon so zusammengetragen hat, und bündelt es uns als Komplettpaket aus Davos. Er sagt, ja, um das alles mit der Überwachung hinzubekommen und von der Überwachung über der Haut und unter der Haut, müssen wir das Problem der Verkabelung lösen. Und er erwähnt Elon Musk, der zum Beispiel versucht, an geschlossenen Kreisläufen zu arbeiten, in denen das Lesen des Gehirns und der Input ins Gehirn innerhalb des Gehirns geschehen, in einem Implantat, das dann sehr klein ist, das direkt unter den Schädel gesetzt wird. Und er erwähnt einen gemeinsamen Bericht der britischen Regierung und der deutschen Regierung zum Thema Transhumanismus. Der würde mich im Einzelnen übrigens interessieren. Und da sagt er, und wie Sie wissen, dies ist eine der Agenten des Weltwirtschaftsforums. Und dies ist nicht versteckt. Es handelt sich nicht um eine Verschwörung. Sie sprechen über die mRNA-Impfstoffe als einen Einstiegspunkt, eine Art Öffnung dieses Bereichs, ethisch und anderweitig. Der Unterschied dieser vierten industriellen Revolution besteht hierin, sie verändert nicht das, was man tut, sie verändert sie selbst. Wenn Sie eine genetische Veränderung vornehmen, nur als Beispiel, Sie sind es, der verändert wird. Und natürlich hat es einen großen Einfluss dann auch auf die Identität. Er bekennt das ganz klar. Also wenn jetzt irgendein Mainstream-Journalist, wenn man die überhaupt, na, manche kann man noch so bezeichnen, aber viele nicht mehr. Wenn also einer auf die Idee kommt und sagt, Hermann und Popp, die haben also eine Verschwörungstheorie da ausgebreitet, angeblich über Transhumanismus und Chips im Kopf und so weiter, dann so geht das ja überhaupt nicht. Und Harari als rechte Hand von Klaus Schwab sagt, es ist keine Verschwörung, genau das haben wir vor.
Ja, unterm Strich gesehen ist es so, wir können uns ja mit unseren ganzen Sendungen von der ersten Sendung an hier im Podcast stabil durch den Wandel mehr oder weniger belegen, tatsächlich indem wir den Mainstream des WEF oder auch der amerikanischen Außenpolitik oder sonstiger Thinktanks, Rand Corporation und wie die alle heißen, könnten wir quasi alles belegen, dass es sich eben nicht um Verschwörungstheorien handelt, sondern um Verschwörungen in sich. Es ist eben sehr wohl eine Verschwörung, was er sagt, nämlich indem er ja nicht nach außen geht und es nach außen trägt zum Normalbürger, sondern mehr oder weniger in kleinen Kreisen. Er hält die Menschen eben halt für dermaßen stumpf und er verachtet sie so, dass er ganz offen in seinen Kreisen darüber sprechen kann. Und er geht davon aus, dass der Normalbürger daran interessiert ist, wie spielt Schalke 04 gegenüber Kickers Offenbach oder was auch immer. Das ist für die Leute eben halt dann wichtig. Oder sie sind dann eben halt interessiert daran, wann machen wir unseren nächsten Urlaub und was grillen wir heute Abend. Und genau das ist das, was er hat. Er sieht die Menschen, bezeichnet sie und er liegt dabei gar nicht mal so falsch, weil die Masse der Menschen, die ich in meinem Umfeld beispielsweise auch von früher her noch kenne, mit denen ich ab und zu noch Kontakt habe, da habe ich mehr oder weniger ausschließlich Tabuthemen, weil bestimmte Dinge darf ich gar nicht ansprechen, weil sie wollen es nicht einmal hören. Das ist das Erschreckende. Insofern hat er gar nicht mal so Unrecht. Aber die diffamierende Grundhaltung gegenüber der Menschheit, die ist natürlich damit trotz alledem belegt und bewegt. Und es ist eine Verschwörung in dem Sinne schon, weil man die Sachen nämlich durchzieht und den Leuten etwas anderes erzählt. Und die ganzen Handlanger, wie zum Beispiel Herr Lauterbach, der sich da beispielsweise hinstellt und dann dieses Corona-Narrativ aufrechterhält, um die Menschen abzulenken von den eigentlichen Themen. Oder eben halt einen Herrn Melnyk, der beispielsweise dann dem Bundeskanzler sagt, wann er wo in Kiew aufzuschlagen hat. Das sind natürlich alles die Dinge, die mehr oder weniger ablenken sollen von diesen Hintergründen, die wir hier gerade besprechen.
Ja, oder ein Robert Habeck. Der ist ja im Moment irgendwie untergetaucht, ne? Der hat jetzt ein bisschen Auszeit, nachdem er sich so ins Zeug gelegt hat, um uns zu sagen, ja, jetzt muss man anfangen zu sparen, zu frieren und sich vorzubereiten. Andreas, bevor wir jetzt zum Ukraine-Krieg kommen, noch eine andere Meldung. Auch darüber hatten wir schon oft hier gesprochen, nämlich die Strategiepapiere des Bundesinnenministeriums zum Beginn der Mikrobe, die allesamt ja genau darauf abzielen, was Herr Harari hier gerade verlautbart hat, nämlich zur Kontrolle und Überwachung. Das war der Beginn der Kontrolle. Und es ist ja dieses Worst-Case-Szenario-Papier, im Innenministerium entstanden. Wir haben darüber berichtet, wo dann geschrieben wird, die Kinder, denen sollte man ein schlechtes Gewissen bereiten, weil sie eventuell dafür verantwortlich sind, wenn Mutter oder die Vater oder Großeltern ja qualvoll ersticken müssen an der Mikrobe, weil die Kinder sich nicht die Hände gewaschen haben. Also Angst und Schrecken in die Gesellschaft gebracht haben. Und wir haben damals schon kritisch geschaut auf zwei der Autoren, die an diesem Papier beteiligt waren und die beide enge Verbindungen haben nach China, wo ja diese menschenverachtende Null-Covid-Strategie durchgeführt wird. Ich mag gar nicht darüber reden, was da für Videos im Moment grassieren und kreisen. Und man weiß natürlich auch nicht, wo also die Menschen getaped werden, eingetaped werden, wenn sie verstoßen gegen irgendwelche Auflagen. Und wo schreiende Mütter und Freundinnen und Freunde, man kann es gar nicht, ich mag es gar nicht hier jetzt im Einzelnen wiedergeben. Wir stellen davon auch sehr wenig ein, weil es wirklich keine guten Gefühle macht und auch nicht dafür sorgt, dass man innerlich sich wohlfühlt. Aber andererseits gibt es ja auch den Verdacht, dass die ganz bewusst auch die Firewall von China durchbrechen dürfen, damit auch im Westen gezeigt wird, wie es dann auch zugehen kann. Und ich komme zurück zu diesem Zero-Covid-Papier oder diesem Worst-Case-Papier. Wie jetzt Welt am Sonntag berichtet, sind zwei dieser Autoren tatsächlich eng mit China verbunden und bekommen sogar Geld aus China, um an solchen Papieren mitzuarbeiten. Da ist Otto Kölbel, Linguist an der Universität Lausanne und ein erklärter Fan des Diktators Mao. Und der war Sprachlehrer in Xi's University in Zentralchina. Und er war es, der diese zentrale Passage zum Beispiel verfasst hatte des Panikpapiers, wo es heißt, Kinder werden sich leicht anstecken, wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer qualvoll zu Hause stirbt. Und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Und dieser Mann hat sogar ganz offiziell zugegeben, dafür Geld aus Peking bekommen zu haben. Und er sagt, er helfe ab und zu bei der kommunistischen Partei aus und sagt, ja, er hat da immer mal wieder kleinere Aufträge angenommen, worum es darum ging, die Sicht der chinesischen Regierung einem westlichen Publikum zu erklären. Und er könne leider nicht über Details sprechen, weil er sich zur Geheimhaltung verpflichtet habe.
Ja, ich finde das sehr spannend. Das war ja zu einer Zeit, wie hieß er nochmal, der Bundesinnenminister Seehofer war das damals zu dessen Zeit, als dann diese beiden China-Strategen dann auftraten. Und ich erinnere mich noch sehr genau, das war im Jahre 2020, im Mai, glaube ich, war das, als wir darüber besprochen hatten. Und da haben wir auch ganz offen die chinesische Nähe zum Parteisystem von Xi Jinping eben halt zugrunde gelegt und haben gesagt, genau diese Zusammenhänge sind ganz deutlich. Ich finde das interessant, dass das jetzt 2 Jahre später bei der Welt angekommen ist, so ziemlich genau 2 Jahre später.
Da muss ich kurz einhaken. Nein, die Welt ist schon länger dran. Ah, okay. Und die Welt war, also eine Redakteurin der Welt hatte auch Licht ins Dunkel gebracht, bestimmt schon vor 1,5 Jahren.
Oh, schon anderthalb Jahre her. Mhm. Gut, okay. Also auf jeden Fall ist es so, dass die Massenmedien nie so richtig drüber berichtet haben. Aber mich wundert das natürlich nicht, dass jetzt im Nachhinein herauskommt, dass auch noch Gelder geflossen sind an den Herrn Köbel zum Beispiel. Der bekannt ist, die waren ja beide in der Schweiz aktiv und haben beide ganz aktive chinesische Politik gemacht und galten auch so ein bisschen als Kopf der chinesischen Politik im Westen Europas. Und interessanterweise, wenn ich sehe, dass Deutschland ja nun noch zu den Staaten gehört, die jedes Jahr nach China Unterstützung bezahlen, nämlich Entwicklungshilfe bezahlen, aufgrund deutscher Steuerzahler, dann ist es natürlich eine Kleinigkeit für China, dann eben halt ein bisschen zu investieren wieder zurück, um dann mehr oder weniger das chinesische Narrativ dann hier eben halt in Europa einzuführen. Also es ist schon alles sehr unfassbar, was da gelaufen ist. Und wenn wir uns an dieses Papier nochmal erinnern von 2020, das war ja auch ein Schlag ins Gesicht der Menschen, passt jetzt auch genau wieder zu den Ausführungen von Herrn Harari. Das muss ja mit einem Paukenschlag in die Gehirne der Menschen reingemartert werden, reingeprügelt werden, damit die Leute sagen, oh, wir haben jetzt Angst. Und wenn diese Geschichte war, wo ein Kind dann eben halt dann sich verantwortlich fühlt, weil die Eltern dann plötzlich ersticken und die Kinder dann verantwortlich sind, weil sie keine Maske getragen sind. Und mit diesen Bildern wurde ja gearbeitet. Da werden natürlich Kinderseelen massiv mit zerstört. Und übrigens daran kann man auch erkennen, dass Harari und alle, wie sie da sind, mehr oder weniger sogar Zerstörungsprogramme gegen die Seele fahren, um dann irgendwann zu sagen, es gibt keine Seele mehr. Ich habe das Gefühl, dass was sie dort machen, das ist ja nicht adressiert an den Verstand, an das Gehirn, von dem Harari spricht, sondern an die Seele, an die Emotion, an den Geist. Das heißt, die Menschen mehr oder weniger platt zu hauen als das eigentliche Ich mit dem Selbstbewusstsein. Und das erkennt man jetzt hier in klarer Form.
Andreas, jetzt kommen wir zum Krieg, zum Ukraine-Krieg. Und heute ist ja der 9. Mai. Und für diesen 9. Mai sind ja in so vielen Medien so viele Schreckensszenarien geschildert worden. Das geht ja von bis, also großer Angriff von Putin, wird er das nutzen, um die ganze Welt sich untertan zu machen, um alle anzugreifen, was droht uns. Nun hat er aber nur eine Rede gehalten und hat da auf dem Roten Platz in Moskau die große Militärparade abgehalten. Und jetzt schreiben viele Medien, er ist ja ganz kleinlaut geworden. Also wahrscheinlich hat er nichts anderes vorgehabt. Allerdings wissen wir auch nicht, was er vorhatte und was er gar nicht vorgehabt haben wollte. Auf jeden Fall hat Wladimir Putin noch einmal bei seiner Rede heute begründet, was der Grund war für den Einmarsch in die Ukraine. Und das ist ja das, worüber du auch schon oft gesprochen hast, viele andere, die nicht ganz diesem Mainstream-Narrativ folgen wollen, wie zum Beispiel auch Klaus von Donani, ehemaliger Bundesminister und erster Bürgermeister von Hamburg lange Zeit. Und Putin sagt, Russland hat präventiv die Aggression abgewehrt. Das war die einzig richtige Entscheidung, sagte er wörtlich. Also heute bei der Parade zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Und er hat betont, dass Moskau immer wieder versucht habe, ein Abkommen für eine internationale Sicherheitslösung zu erzielen. Die NATO habe aber Russlands Argumente ignoriert und damit begonnen, das ukrainische Territorium militärisch zu erschließen. Und Putin betonte, dass der Sieg im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit den westlichen Alliierten errungen wurde, beklagte aber zugleich die dort herrschende Russophobie bei den politischen Eliten. Wörtlich, uns ist bekannt, dass den amerikanischen Veteranen, die zur Moskauer Parade anreisen wollten, das faktisch verboten wurde. Er wird zitiert von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und er hat den Angriff auch damit begründet, dass der Westen, wörtlich, die Invasion unseres Landes einschließlich der Krim vorbereite. Feinde Russlands nutzten Terroristen, um Russland zu schaden, sagte er heute in seiner Rede. Und das, was viele Mainstream-Medien und auch Politiker erwarteten, nämlich eine Generalmobilmachung oder etwa den Einsatz neuer Waffensysteme, hat er nicht angekündigt.
Ja, nun, der wäre ja auch schön blöd. Und blöd ist er mit Sicherheit gar nicht. Also er wird mit Sicherheit nicht den Vorgaben der westlichen Medien folgen, wenn die sagen, dass am 9.5. jetzt richtig Bambule ist, dass genau am 9.5. das dann auch stattfindet. Das wäre ja wirklich lächerlich. Aber es zeigt tatsächlich auch die Reaktion in den Medien, dass man offenbar wirklich überrascht darüber ist. Und das zeigt natürlich auch das Niveau in der westlichen Welt, wie es sein kann, dass jemand sich an diese kleine Gedankenwelt, dieses Millimeterpapier, in dem die sich bewegen, dass sich da vielleicht Klardenker gar nicht daran halten. Das ist interessant.
Ja, und du hast auch dir das Thema noch mal ein bisschen näher angesehen. Und ich würde dich mal bitten um eine kleine, aber feine Analyse, was diesen Ukraine-Krieg angeht.
Naja, okay, also es geht ja darum, dass die Manipulation des Krieges in der Ukraine ja momentan so ein bisschen der neuen Weltordnung dienen soll. Das haben wir ja gerade die ganze Zeit durchgenommen. Und Thierry Messon, der sagt zum Beispiel original in einem Aufsatz, Washington benutzt den Krieg in der Ukraine als Vorwand, um Russland aus allen internationalen Organisationen auszuschließen, die Europäische Union zu schwächen und letztendlich um jeden Preis die Herrschaft aufrechtzuerhalten.
Das würde ja bedeuten, dass diejenigen, die sagen, ja, der Putin spielt aber trotzdem heimlich noch beim WEF mit, um diese ganze Agenda mit umzusetzen, dass dem so nicht wäre.
Nein, davon kann man wirklich ausgehen, auch wenn er mal irgendwann bei den Young Global Leaders gewesen sein mag. Das ist alles schön und gut, aber seine Entscheidungen, die er führt. Das heißt, an den Taten muss man sie natürlich letztendlich messen. Und die Taten, die er durchführt in Form einer Politik, ich denke an die Familienpolitik, die vor allem Mutter-Kind-Bindung und all diese Dinge, das sind immer Dinge, die wir wiederholen. Aber das ist ganz wichtig, weil das die Voraussetzung ist für stabile, rückgraterprobte Menschen, die eben halt sich nicht mehr oder weniger wie Gummisäulen mehr oder weniger hin und her schieben lassen. Also das große Problem ist, wir haben ja zwei mediale Grundprobleme im Moment. Erstens, die Medien berichten nicht über Fakten in der westlichen Welt, sondern nur über Botschaften, die die NATO vermitteln will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das wissen. Und seit Mitte Februar wird also komplett einäugig berichtet. Das ist übrigens bei Propaganda immer der Fall, aber das ist hier in diesem Fall auch wieder bewiesen. Und durch diese einäugige Berichterstattung der westlichen Medien kommen auch diese vielen falschen Interpretationen zustande. Zweitens, es geht um die Manipulation der Gefühle und die sollen immer mehr herausgekitzelt werden. Jeden Tag werden der westlichen Welt Ukrainer gezeigt, die leiden. Und es ist natürlich eine menschliche Pflicht, ihnen zu helfen. Auch das ist ganz klar. Und dieser Trigger wird mehr oder weniger gezielt eingesetzt von den Medien. Aber Leiden und Pflichten müssen absolut differenziert betrachtet werden, weil das Recht etwas anderes ist als beispielsweise regelbasierte Grundlagen, wie sie beispielsweise vom Westen hervorgegeben werden. Gehen wir mal ganz kurz in die Faktenlage rein, nochmal rückwirkend. Der Ukraine-Krieg begann nicht, wie beschrieben, am 24. Februar mit der russischen Intervention, sondern der Krieg begann bereits am 18. Februar mit einer Intervention der Vereinigten Staaten. Darüber sprechen die Medien aber leider nicht. Aber am 18. Februar berichtet die OSZE, das ist eine ganz wichtige Organisation, der gehören 57 Staaten an, dazu alle europäischen Mitglieder sowie diverse außereuropäische Staaten und auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese sogenannte OSZE, die also nicht irgendwie Russland-affin, China-affin, sondern eigentlich sehr stark westlich geprägt ist, berichtet am 18. Februar über wieder aufgenommene Kampfhandlungen zwischen den ukrainischen Provinzen Donbass und anderen Teilen des Donbass. Die OSZE sagt übrigens nicht, dass es die ukrainische Armee war, sondern nur, dass es die ukrainische Armee sein könnte, diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und die Bombardierung der ukrainischen Bevölkerung des Donbass begann also laut dieser OSZE, das ist das Datum, was ich hier habe, am 18. Februar. Alleine 1400 Granaten sollen an dem Tag verschossen worden sein. Also das finde ich schon gewaltig, denn ich wundere mich darüber, dass darüber nie gesprochen wird, um überhaupt eine halbwegs objektive Sachlage überhaupt zu erarbeiten. So, am nächsten Tag, am 19. Februar, hat Präsident Zelensky übrigens auf der jährlichen Sicherheitskonferenz in München gesprochen, die die politischen Führer ja der NATO-Mitgliedstaaten zusammenbringt, das kennen wir. Und er hat angekündigt, dass er die Atombombe erhalten wolle, um Russland bedrohen zu können. Auch das ist nicht wirklich nach außen getragen worden. Es war in den Medien, aber nicht so prominent, wie es hätte sein müssen. Denn es ist doch logisch, dass dann eine russische Antwort zu erwarten ist, zumal Russland den Bürgern von Donbass die russische Staatsbürgerschaft verliehen hatte. Denn wir dürfen auch nicht ausblenden, dass Kiew schon seit langem verboten hat, dass die russische Muttersprache in Schulen gesprochen werden darf. Und das spielt hier natürlich alles mit rein. Also wenn wir wissen, dass seit 2014 der Bürgerkrieg in der Ukraine laut Kiew übrigens 13.000 tote Zivilisten gefordert hat, seit 2014, also vor dem russischen Einmarsch. Laut russischen Untersuchungen sollen sogar 22.000 tote Zivilisten sein. Also hier sind die toten Soldaten gar nicht reingerechnet, sondern nur die Zivilpersonen. Dann ist das auch ein wichtiges Datum, was in die Medienlandschaft gehört, um überhaupt Grundlagen zu haben, um Friedensverhandlungen zu führen. Das finde ich außerordentlich wichtig. Es geht ja um den Frieden. Die Frage, die sich stellt, ist, warum die Vereinigten Staaten Kiew so massiv bewaffnet haben, um offenbar auch den Donbass anzugreifen. Das kann man ja heute mal fragen. Und es ist relativ einfach. Seit rund 12 Jahren ist die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten durch den Aufschwung Russlands und Chinas bedroht. Hier kommen wir jetzt an den Kern. USA fühlen sich bedroht. Russlands Militär ist offenbar massiv den USA überlegen. Dagegen ist USA mit 30 Jahre altem Waffenmaterial völlig unterlegen. Und es sind eben halt auch in Russland nicht mehr alte, versoffene Sowjettrinker, die dort eben halt in der sowjetischen Armee arbeiten, sondern das sind mittlerweile junge und ausgebildete Soldaten. Und die haben also im Prinzip jetzt mehr oder weniger das Ruder da an der Stelle übernommen. China ist der zweite große Widersacher von USA, denn die haben USA ökonomisch absolut überholt. Also sie produzieren übrigens nicht mehr nur noch für die USA, so wie sie es damals gemacht hatten als Werkbank für den Westen, sondern auch für die Binnennachfrage. Das heißt also, China entwickelt sich mittlerweile zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsstandort, in dem auch die Binnennachfrage der Chinesen selbst jetzt stimuliert wird. Und aus diesem Grunde, das heißt, die hohe russische Übermacht im Militär und die ökonomische Macht in China, die lässt amerikanische Politwissenschaftler schon seit langem erzählen, dass der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite unvermeidlich ist. Es ist also nicht ganz neu. Washington will aus meiner Sicht die Herrschaft der Vereinigten Staaten über die Welt mit aller Macht bewahren. Und jetzt kommen wir dabei zur Europäischen Union. Und jetzt kommen wir kurz zum Ende, ich bin gleich durch. Paul Wolfowitz ist ein großer militärischer Stratege, der hat es schon 1991 auf den Punkt gebracht. Also Wolfowitz ist ein Straussianer, also ein Schüler des Philosophen Leo Strauss. Ich hatte über die Straussianer schon besprochen und es ist ganz wichtig, sich das einfach mal vor Augen zu führen. Einfach mal reingeben in Google Straussianer oder Leo Strauss. Dann öffnen sich einige Tore, um Zusammenhänge besser zu verstehen. Wir haben da oft drüber gesprochen und er sagte, der Paul Wolfowitz, dass die EU mit allen Mitteln daran gehindert werden müsse, politisch und wirtschaftlich unabhängig zu werden. Und nun sehen wir uns einmal die aktuellen Folgen aller bereits verabschiedeten Wirtschafts- und Finanzaktionen an, die wir gerade erlebt haben. Diese ganzen Sanktionen, die gegen Russland offiziell adressiert sind, treffen vor allem die Europäische Union. Und das würde natürlich zu Paul Wolfowitz' These, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit und also versucht wird, die europäische Wirtschaft mehr oder weniger zu isolieren und kaputt zu hauen. Das ist also das, was man hier wirklich reininterpretieren kann. Also ich versuche hier nur die Ursachen und Wirkungen zu analysieren. Und da komme ich dann zu dem Schluss, dass es in erster Linie darum geht, der EU einen maximalen wirtschaftlichen Schock zuzufügen und auf der anderen Seite Russland komplett zu isolieren versucht. Naja, und auf der anderen Seite soll die US-Rüstungsindustrie natürlich offenbar von einem neuen Wachstumsschub partizipieren. Und all diese Zusammenhänge sind auch wichtig und gehören zum gesamten Bild, welches wir momentan im Rahmen dieses Ukraine-Konfliktes haben. Und davon hören wir leider kein Wort. Und nochmal, wie wollen wir in Friedensverhandlungen reintreten, wenn nicht alle Dinge auf den Tisch kommen, über die man dann diskutiert, und zwar alle Fehlleistungen, alle Fehler, auch der widerrechtliche Angriff Russlands beispielsweise in die Ostukraine. Das gehört genauso mit dazu. Aber das sind die entscheidenden Faktoren. Bloß solange wir unterscheiden zwischen Gut und Böse und das jeweils aus der anderen Perspektive, wird dabei nichts rauskommen. Und ich kann nur daraus schließen, man ist an keiner Seite an einem wirklichen Frieden echt interessiert.
Wir sprechen ja immer über den kanadischen Adler, der sich in die Lüfte erhebt, um dann von ganz oben den Überblick zu bekommen. Und in diesem lauten Getöse hat man große Probleme, zu sich zu finden. Also man muss sich schon dazu zwingen, wie wir das jetzt durften, weil wir hier auch, sagen wir mal, mit einer Mikrobe hier seit ein paar Tagen gekämpft haben, hatte es ganz schön in sich. Aber damit verbunden war für uns eine selbstverordnete Zeit der Ruhe, anders wäre es gar nicht gegangen. Und durch diese Ruhe, wir waren auch viel draußen und einfach haben selber auch miteinander gar nicht so viel geredet, sondern haben es geschafft, auch mal eine ganze Weile wortlos miteinander zu sitzen und den Gedanken nachzuhängen. Und diese Ruhephase, die ist sehr, sehr gut, um neue Kräfte zu sammeln und auch einen Überblick zu bekommen. Und man kann diesen Weltkrieg, der ja irgendwie schon läuft, zumindest ist es ein medialer und politischer und ein energiepolitischer Weltkrieg, kann man mal bezeichnen oder vergleichen wie einen Rosenkrieg. Wenn eine Ehe auseinandergeht, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dann gibt es ja auch bei Anwälten, gibt es ja Mediatoren, die versuchen auch Einfluss zu nehmen auf die beiden Parteien, die vielleicht viele Emotionen haben und stinksauer aufeinander sind und tief enttäuscht und was weiß ich, was da alles vorgefallen ist. Und jeder will Recht haben. Und jeder haut noch einen drauf und so steigern sich die Streitereien. Und der Mediator hat die Aufgabe zu vermitteln und die beiden wieder runterzuholen, beide Seiten aufzuarbeiten. Andreas, anders ist es nicht möglich, dass Menschen wieder in den Frieden finden, wenn man einfach nicht diesen Vorsatz hat, ich will mich vertragen oder ich will in Frieden kommen. Übrigens sind da die Naturgesetze offenbar überhaupt nicht bekannt, weil was das alles bedeutet für das eigene Karma, was das für eine Saat ist, die man damit in die Erde gibt, wenn man nicht zum Frieden bereit ist, das ist ja unfassbar. Also würde man wissen, wie selbst man sich schadet, würde man das vielleicht alles anders handhaben. Aber in diesem Fall ist ein Friedensvorschlag ja schon wie eine Kriegserklärung. Das heißt, man traut sich ja überhaupt nicht mehr zu sagen, komm, lass uns da mal an einen Tisch kommen. Wenn ich an diesen offenen Brief von Alice Schwarzer und ihren Verbündeten da denke, der ja von zigtausenden Menschen jetzt schon unterschrieben wurde und der ja zerrupft und zerpflückt wurde in der Luft. Ich meine, ich habe wirklich gar keinen Anlass dazu, alles Schwarzer in Schutz zu nehmen. Aber Recht muss doch Recht bleiben.
Ja, also wer sich die Überschriften der Boulevardpresse ansieht, wo also beispielsweise der Name Putin niemals ohne dem Zusatz Diktator, Schlechter, Despot oder was auch immer überhaupt genannt wird. Das heißt, da zeigt sich schon, dass man an einem Frieden nicht interessiert ist. Und wenn wir wissen, dass die Medien natürlich oberhalb der Politik stehen, das heißt also letztendlich die Politiker sicher ihre eigenen Ressourcen bei den Medien erbetteln müssen. Wir haben das ja gesehen, als beispielsweise Selenskyj in einer unangenehmen Art und Weise den Bundespräsidenten, und es liegt mir auch fern, Herrn Steinmeier zu verteidigen, aber er hat nun mal das höchste Staatsamt inne. Und das Interessante war, dass nicht Herr Selenskyj in den Medien platt gemacht wurde nach dem Motto, was erlaubt er sich eigentlich, was glaubt er eigentlich, wer er ist, sondern man ist drüber hergefallen über den Bundespräsidenten und spricht dann über seine Verbindung zum Russensumpf. Irgendwann kommt der Punkt, wo wahrscheinlich Frau Merkel noch aus der CDU rausfliegt, weil sie nämlich auch mit Russland in relativ gutem Kontakt gewesen ist. Also diese Art und Weise, wie hier gearbeitet wird. Und was ist das Ende vom Lied? Ein Herr Steinmeier knickt ein, ein Herr Scholz knickt ein, alle schnell wieder in Reih und Glied und erbetteln sich wieder ihre Ressourcen bei der Presse, damit sie dann wieder halbwegs ordentlich dann bedient werden. Und hier merken wir natürlich die Machtstrukturen. Und wenn wir wissen, wie diese gesamten Systeme aufgebaut sind, dann wird es auch ganz logisch, dass ein Botschafter Selenskyj beispielsweise im Befehlston mehr oder weniger dem Herrn Scholz sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Das sind ja regelrechte Befehle, die da ausgegeben werden. Und dann haben eben die großen Staatsmänner da entsprechend sich zu reagieren. Das ist die Absurdität. Und all das ist eine Offenbarung für uns alle, die wir damit erkennen können, wie die Strukturen funktionieren. Und ich frage mich, was machen eigentlich die Abgeordneten, die im Bundestag, von denen hört man überhaupt nichts mehr. Irgendwie sitzen die da immer noch ab und zu, sitzen da zusammen, haben ihre Maske, glaube ich, noch auf oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, und erzählen dann irgendwas. Es gibt sie irgendwie gar nicht mehr. Sie bekommen offenbar alle ihr Salär. Es werden 758 neue Beamte eingestellt. Es wird der Staatsapparat immer größer gemacht, damit sie alle noch irgendwie an der Krippe sitzen und fressen, aber auf gar keinen Fall aufmucken, weil sonst sind sie weg. Es ist wirklich kaum zu beschreiben, in welchen historischen Zeiten wir hier leben.
Also zumindest kassieren sie ihr Geld. Das tun sie auf jeden Fall. Wenn du fragst, was machen sie? Also Andreas, die letzte Meldung für heute. Und zwar bereitet laut den deutschen Wirtschaftsnachrichten und der Financial Times bereiten die USA Sanktionen gegen einen chinesischen Weltmarktführer vor aus dem Bereich der Überwachungstechnologie. Und es gibt also Berichte unter anderem von der Financial Times, Hinweise darauf, dass Washington gerade dabei ist, Grundlagen zur Verhängung von Sanktionen zu erarbeiten. Und da geht es um das und unter anderem um das Unternehmen Hikvision. Und das könnte, wie es hier heißt, weitreichende Folgen für Länder auf allen Erdteilen nach sich ziehen. Regierungen und Unternehmen, die dem einseitig von den USA erlassenen Sanktionen danach zuwiderhandeln und weiterhin Geschäfte mit Hikvision machen, drohten dann selbst zum Ziel von Sanktionen zu werden. Die Financial Times zitiert eine Direktorin der Human Rights Watch und die sagt, wenn sie aktiviert werden, stellen diese Sanktionen eine seismische Entwicklung dar. Und ein hochrangiger Funktionär der US-Beratungsfirma Beacon Global Strategies sagte, es kostet Milliarden, wenn Regierungen und Firmen schrittweise ältere Hikvision-Produkte ersetzen müssen, die nicht mehr repariert werden dürfen. Andere Hersteller dürften zudem Jahre brauchen, um die dadurch ausgelöste Nachfrage bedienen zu können. Also, man sagt, schätzungsweise verwenden mehr als 1000 Städte in rund 180 Ländern, 200 haben wir etwa, derzeit Kameras oder andere Produkte von Hikvision, also das sind diese Überwachungskameras in den Städten. Und zu den wichtigsten Märkten dieses chinesischen Weltmarktführers gehören demnach Vietnam, die USA, Mexiko, Großbritannien und Brasilien. Und man sagt, das verstoße hier jetzt alles gegen Menschenrechtsverletzungen und Hikvision spiele mit seinen Produkten eine wichtige Rolle bei der mutmaßlichen Unterdrückung etwa von 1 Million Uiguren im Nordwesten Chinas. Fällt Ihnen das nicht alles ein bisschen spät ein und zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt?
Naja, ich glaube, Sie müssen jetzt reagieren. Ich denke mal, das lässt sich als Reaktion interpretieren auf die sogenannte Null-Covid-Strategie der Chinesen. Denn wenn wir wissen, dass wir, was wir gerade gesagt haben, USA zwei große Feinde isoliert hat, Russland und China, und China natürlich in der ökonomischen Situation weitaus größer ist. Ich meine, Russland ist militärisch natürlich ganz anders aufgebaut, weil es ein Riesenland ist mit einer relativ kleinen Bevölkerung. Russland ist zum Beispiel gar nicht in der Lage, seine eigenen Grenzen zu schützen. Das haben Napoleon und das haben auch Adolf Hitler erleben müssen, als es dann zum Krieg kam beispielsweise. Was haben die Russen gemacht? Die Russen sind einfach zurückgezogen, haben sich einfach in ihr Landesinnere zurückgezogen. Das ist deren Kriegsstrategie und ihre eigenen Städte niedergebrannt, sodass dann im Prinzip die aufrückenden Gegner sich gar nicht ernähren konnten, sondern mussten dann mehr oder weniger alles dann extern irgendwie reinbringen oder rein importieren und daran sind sie dann gescheitert. Das ist ja die russische Strategie. China ist ganz anders aufgebaut. Sie haben extrem viele Menschen in einem überschaubar großen Raum. China ist auch ein Riesenland, aber mit extrem vielen Menschen. Und wir sehen, dass momentan China natürlich die kompletten Vorbereitungen macht, die gesamten Getreidevorräte der Welt auf sein Land vereinigt, dann im Prinzip diese Null-Covid-Strategie macht. Das bedeutet, dass die Mikrochips eben halt zum Beispiel für die amerikanische Rüstungsindustrie massiv unterbrochen ist. Das heißt, hier wird natürlich eine Art heißer Krieg schon geprobt auf chinesischer Seite. Und jetzt muss natürlich USA nachrücken und fängt jetzt schon an, über die Hikvision beispielsweise zu sagen, okay, das ist so eine Art, ja, ich sage mal, ein neuralgischer Punkt, weil mit diesen Überwachungskameras arbeiten natürlich tausende verschiedene Branchen in irgendeiner Form, weil jeder hat irgendwo diese Kameras mitverarbeitet und die werden dann den nächsten Weg eingehen und werden sagen, okay, wer also weiter noch mit denen in irgendeiner Form arbeitet, dann werden also auch die Kooperationspartner von Hikvision in Zukunft eben halt diesen Sanktionen unterlegt. Was USA dabei nicht berücksichtigt hat, ist, dass China, ich denke mal, mehr oder weniger schon darüber lächelt, denn sie haben einen extremen Vorsprung jetzt, weil sie jetzt erst reagieren, die Amerikaner, und sind gerade dabei, ihren ökonomischen Binnenmarkt dermaßen aufzubauen und der Zuhilfenahme der geplanten russischen Rohstoffe und unter der kompletten Ernährungsägide beispielsweise Russland und Chinas und der Getreidevorräte. Wir sehen hier, dass momentan USA ein bisschen hinterherhinkt. Was hier so ein bisschen aufgebauscht ist, wirkt für mich mehr oder weniger so ein bisschen als letzte Manöver des Augenblicks, um irgendwie noch irgendeinen Aktionismus zu bringen.
Das waren ja Maßnahmen, die waren durch Donald Trump eigentlich schon eingeführt worden. Denn der hatte ja mehr oder weniger einen Wirtschaftskrieg gegen China angedroht und auch angekündigt und auch schon in Gang gesetzt. Denn die Maßnahmen, die Trump damals angekündigt hatte, dazu gehörte eine Liste von mehr als 40 Firmen mit angeblichen Militärverbindungen und so weiter, die auf diese schwarze Liste gekommen sind. Und die Verfügung von Joe Biden betrifft jetzt auch Firmen, denen die USA vorwerfen, mit Überwachungstechnologie eben zu Menschenrechtsverletzungen beizutragen. Heißt mit anderen Worten, Andreas, Ruhe kommt auf jeden Fall nicht in den Karton, sondern es brodelt weiter.
Ja, es soll weiter brodeln, aber es hängt von den Menschen ab. Denn wenn wir uns da ein bisschen auf die Menschheitsfamilie berufen, das ist für mich, wie Daniele Ganser es immer wieder auf den Punkt bringt, dann haben wir eine sehr gute Chance, es durchzustehen. Und ich bin, ehrlich gesagt, in einer guten Verfassung und glaube, alle diese Dinge gehören jetzt dazu. Der gesamte Dreck muss nach oben gespült werden. Jeder kann es sehen. Und derjenige, der sich dann noch verweigert, muss die Konsequenzen tragen und alle anderen eben halt auch.
Wir müssen erkennen, warum all das jetzt passiert. Also wenn man nach Herrn Harari und dem WEF und Elon Musk geht, dann wird ja der freie Wille des Menschen abgeschafft. Er wird negiert, es reichen jetzt ein paar Chips im Kopf und dann wird der Mensch gelenkt. Und wir sind ja lange nicht wirklich gut mit der Verfügung des freien Willens umgegangen.
Ich glaube, allein der Uhrzeitcode gibt uns eine wirklich entsprechend konstruktive Aussicht für unsere Zukunft. Und ich glaube, es wird alles nicht funktionieren, was diese Größenwahnsinnigen sich da ausgedacht haben.
Und das war das schönste Schlusswort seit langem von Andreas Popp.
In diesem Sinne, alles Liebe aus dem kanadischen Sommer, der gerade beginnt.
Ciao, bis später.